Frage 17a sind jetzt die Themen zusammengestellt, die eventuell in den künftigen Standard zur Währungsumrechnung aufzunehmen wären. Und ich würde Sie bitten, diese Themen durchzugehen und Ihre Einschätzung abzugeben, inwiefern Sie die Themen für relevant halten, damit wir möglicherweise eventuell für die nächsten oder eine der nächsten Sitzungen auch den, sofern die Arbeitsgruppe einigermaßen versteht, auch den Arbeitsauftrag formulieren könnten und Sie diesen dann auch abstimmen könnten. Diese Sitzungsunterlage enthält nur die eventuellen Themenvorschläge im Anwendungsbereich des 308a HGB, was ja den Konzernabschluss betrifft. Die einzelabschlussspezifischen Themen 256a sind in der Sitzungsunterlage hier nicht enthalten. Da wäre es auch ihrerseits zu diskutieren, ob das dann eventuell für eine der nächsten Sitzungen schwerpunktmäßig aufgearbeitet werden sollte. Aber wie gesagt, jetzt erstmal 308a HGB. Ja, also erstmal zum Anwendungsbereich der Währungsumrechnungsnorm des 308a HGB. Hier geht es vor allen Dingen darum, ob diese Norm auch auf die Equity-Bewertung anzuwenden wäre, ob hierzu eine Klarstellung im künftigen DS erforderlich wäre. Wie Sie das einschätzen?
Also halte ich für sinnvoll, wenn ich mal mir die Begründung ansehe, würde ich sagen, wäre das für mich gar keine Frage, denn... Dank. Denn, wenn ich das sehe, dass das Schrifttum sagt, dass 312 Absatz 5 für assoziierte Unternehmen grundsätzlich ein Wahlrecht bezüglich Bewertungsmethoden zulässt, dann muss man ganz schlicht sagen, die modifizierte Stichtagskursmethode ist gar keine Bewertungsmethode, wie die Zeitbezugsmethode, sondern das ist nur eine Transformationsmethode. Also insofern geht das Argument meines Erachtens ins Leere. Also für mich ist kein Zweifel, dass Equity, dass assoziierte Unternehmen selbstverständlich mit erfasst werden. Wieso ist denn sonst machen? Also ist ja jedenfalls sinnvoll, aber klarstellend. Frag mich aber, warum man zum Beispiel jetzt Betriebsstätten und Zweigniederlassungen ausnimmt. Ist es, weil die keine rechtlich selbstständigen Einheiten sind?
Also das wäre eventuell zu diskutieren sein. Jetzt geht es im ersten Schritt erstmal darum, die Themen aufzunehmen und Aufarbeitung der Themen, das kommt ja dann auch später. Es sei denn, Sie haben schon eine einheitliche, eindeutige Meinung.
Es scheint überraschende Tücken selbst im Anwendungsbereich zu geben, was noch mehr dafür spricht, dass sich eine Arbeitsgruppe das in Ruhe anguckt.
Gut, ich denke, die Abschlüsse aus Hochinflationsländern, das ist selbstverständlich, dann wenn schon der neue Standard erarbeitet werden soll, dass das Thema aufgenommen werden sollte. Tochterunternehmen mit abweichenden Abschlussstichtagen. Sehen Sie hierzu Klarstellungsbedarf? Wenn ein Tochterunternehmen nicht auf Grundlage des Zwischenabschlusses einbezogen wird, in den Konzernabschluss einbezogen wird.
Das heißt, ich habe zum Beispiel Stichtag 30.08. und würde aber dann den Devisenkassa-Mittelkurs zum 31.12. Wie ist das nochmal? Mit abweichendem Stichtag? Nee, das ist ja gerade so, dass ich zwar einen abweichenden Stichtag habe, aber der muss ja innerhalb der 3 Monate sein. Das heißt, das wäre der Fall, ich habe 30.09., ich werde mit dem Jahresabschluss zum 30.09. in den Konzernabschluss einbezogen, würde dann aber die Zahlen zum 30.09. mit dem Kurs zum 31.12. umrechnen.
Gute Frage. Es geht ja noch um die Vorgänge von besonderer Bedeutung, die irgendwann in diesem Zeitfenster anfallen und welcher Kurs da relevant ist. Also das sind Dinge, die kann man, glaube ich, mit guten Gründen mal klarstellen.
Und da, glaube ich, ist es in der Tat hilfreich, dass man mal sieht, wie ist das Meinungsbild. Ja.
So, bei der Erstkonsolidierung oder Endkonsolidierung, da stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt der Devisenkassa-Mittelkurs heranzuziehen ist. Und da wird im Schriftum die Meinung vertreten, dass es der Zeitpunkt ist, zu dem das Unternehmen Tochterunternehmen geworden ist, oder beziehungsweise in dem das Unternehmen, zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Tochterunternehmens, sehen Sie hierzu Klarstellungsbedarf im Standard.
Was ist mit den Fällen, wo man es aus Unwesentlichkeit nicht einbezieht, obwohl man Kontrolle erworben hat und dann aber zu einem späteren Zeitpunkt einbezieht? Dann muss doch das, also intuitiv nicht der Umrechnungskurs zum Erwerb der Kontrolle sein, sondern der Umrechnungszeitpunkt zur Erstkonsolidierung. Also
Es wäre ein Punkt, den man sicherlich im Standard mal untersuchen könnte. Also ich wäre intuitiv auch dabei, aber da muss man sich die Alternativen mal angucken.
Ja. Eigentlich müsste das doch, sag ich jetzt mal etwas vielleicht merkwürdig formuliert, dem Grundgeschäft folgen. Das heißt, wie konsolidieren Sie denn zum ersten Mal? Zu dem Zeitpunkt, wo Sie zum ersten Mal konsolidieren? Oder sagen Sie dann, es müssen trotzdem die auch sonstigen Wertverhältnisse zum Kontrollerwerbszeitpunkt sein? Und wenn Sie sich da für das eine oder das andere entscheiden, müsste nicht die Währungsumrechnung dieser Grundentscheidung folgen?
Das ist klar. Ich meine, derzeit ist ja so, dass es eher so ist, dass eine Pflicht besteht bei den Tochterunternehmen, die Erstkonsolidierung auf den Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung vorzunehmen. Da wird jetzt aus dem Sind ein Kann. Und dann, wenn es ein Kann ist, dann würde es sicherlich dem folgen müssen, welchen Erstkonsolidierungszeitpunkt ich wähle. Den historischen oder den der Einbeziehung erstmal?
Es kann zu Basteligkeiten führen, das ist völlig klar, aber ja. Die Währungsumrechnung und die Bewertung der Posten zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu nehmen.
Ja, wenn dann der neue Standard zum Konzerneigenkapital steht, dann müsste wahrscheinlich irgendwie ein Verweis erfolgen, weil da ja auch auf die Währungsumrechnung kurz eingegangen wird, zumindest bezüglich des Ausweises im Konzerneigenkapitalspiegel. Das habe ich nur vollständigkeitshalber abgenommen.
Frau Bültmann, das müsste dann auch so ein bisschen mit der Arbeitsgruppe Konsolidierung abgestimmt werden, dann an dem Thema anzuwendender Kurs bei Erstkonsolidierung sind wir auch schon mal vorbeigekommen. Das ist aber die Frage, ob und wenn ja, wie ausführlich sich die Arbeitsgruppe Konsolidierung noch damit beschäftigt oder ob man das dann offen lässt oder schon was vorzeichnet oder wie auch immer.
Sofern stellt sich die Frage, auf welche zeitliche Basis der angewandte Durchschnittskurs zu errechnen ist. Hier wird laut Schriftung die Meinung vertreten, dass der Durchschnittskurs vom berichtenden Unternehmen festzulegen ist und eventuell könnte es hilfreich sein, das auch im Standard zumindest zu empfehlen oder klarzustellen. Ferner könnte im künftigen Standard der Begriff Ausscheiden im Sinne von 308a Satz 4 HGB konkretisiert werden, was alles unter Ausscheiden zu subsumieren ist. Da wird im Schriftum die Meinung vertreten, dass ja auch jedes sonstige Ausscheiden wie Liquidation oder Eröffnung Insolvenzverfahren und ähnliches darunter fällt. Auch die Frage, in welche Höhe die kumulierte Differenz aus der Währungsumrechnung bei teilweise Veräußerung der Anteile am Tochterunternehmen, und zwar mit oder ohne Statuswechsel, in welche Höhe die Differenz auf erfolgswirksam aufzulösen ist. Eventuell könnte man dazu auch sich im Standard äußern. Geschäfts- und Firmenwert und aufgedeckte stille Reserven. Hier müsste man sich vielleicht Gedanken machen, wie hier die Überschneidung mit dem DS zur Kapitalkonsolidierung ist und wo das zu adressieren wäre, das Thema. Meines Wissens beschäftigt sich die Arbeitsgruppe DS4 jetzt, ne, oder hat sich beschäftigt mit dem Thema, sodass wahrscheinlich die Entscheidung schon auch steht. Ne?
Ich glaube, es ist recht fundierte Vorschläge gibt, wie man mit dem Thema umgehen kann.
Ich zögere noch bei der Textziffer 11. In der Textziffer 11, in dem ersten Teil, die ersten zwei Sätze, das ist ja ein materielles Thema. Ist das nicht auch Thema bei Ihnen in 4?
Die Frage der Technik jetzt bei sukzessivem Anteilserwerb und Veräußerung auf jeden Fall. Ausscheiden durch Liquidation haben wir nach meiner Erinnerung noch nicht diskutiert. Und wir haben das auch noch nicht diskutiert im Kontext Währungsumrechnung.
Das heißt aber umgekehrt, die Frage in Textziffer 12, die wird in der Arbeitsgruppe Konsolidierung diskutiert, aber dort unter dem Aspekt auch Währungsumrechnung, denn die reine Konsolidierung ist ja dann nicht betroffen.
Okay.
Ich meine, zu Textziffer 11 gibt es ja noch mehr Möglichkeiten, aber es ist ja auch nur ein zum Beispiel auch Auf- und Abspaltung.
Ja, also bei den diversen Konsolidierungsmaßnahmen, wie Sie heute früh schon gesagt haben, Herr Oser, ergeben sich diverse Fragestellungen im Zusammenhang mit der Währungsumrechnung, sowohl bei der Schuldenkonsolidierung, aber auch bei Aufwands- und Ertragseliminierung, Zwischenergebniseliminierung. Die habe ich kurz in den Textziffern 13 bis 15 zusammengestellt. Ja, der Herr Oser hat den Vorschlag geäußert, das eventuell auch an einem Beispiel zu veranschaulichen, aber ich denke jedenfalls, das sind die konzernspezifischen Themen im Zusammenhang mit der Währungsumrechnung, die im künftigen Standard beleuchtet werden sollten.
Ich meine, dazu gibt es überall Literaturmeinung. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das unbeackert ist, vielleicht manche Themen, aber warum soll man sich das nicht immer in einem Standard annehmen? Ne? Ja.
So, dann zu den latenten Steuern. Sehen Sie hierzu Bedarf? Ich meine, es gibt ja DS 18, ob das noch aber im Standard zur Währungsumrechnung angesprochen werden sollte?
Steht dazu was im 18er? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Also konkret nicht, ne? Zur Währungsumrechnungsdifferenz nicht, aber so Outside Basis Differences.
Ja, aber das wäre ja genau die Frage, ob sie es sind oder nicht. Ne? Ja.
Dann stellt sich die Frage der Behandlung von Währungsumrechnungsdifferenzen bei Bewertungseinheiten, und zwar bei Vorliegen einer Bewertungseinheit zwischen der Nettoinvestition in das Tochterunternehmen und der Fremdwährungsverbindlichkeit, die das Mutterunternehmen eben zur Absicherung dieser Investition eingeht. Hier wird zwar auch im Schriftum einiges geschrieben, aber nichtsdestotrotz könnte der Standard das Thema vielleicht auch adressieren. So, dann beim Wechsel von der Landeswährung zur Konzernwährung, gerade in den Ländern, die vielleicht Euro demnächst einführen sollten, könnte die Frage durchaus relevant sein, wie die Differenz aus Währungsumrechnung, wie mit der Differenz zu verfahren ist.
Darf ich mal fragen, was meint das Wechsel von der Landeswährung zur Konzernwährung?
Ich hätte die Frage gestellt, die jährliche oder die einmalige?
Hier ist die einmalige gemeint. Die einmalige, also Euro-Einführung zum Beispiel.
Ach so.
In einem Land.
Das mehr ein Wechsel der Landeswährung zur Konzernwährung ist.
Genau. So, dann gibt es bestimmt auch Darstellungsfragen im Konzernanlagespiegel oder Rückstellungsspiegel, ob die Währungsdifferenzen, wo die auszuweisen sind, ob in einer separaten Zahl oder als Empfehlung in einer separaten Zeile, in einer gesonderten Zeile. Das ist bestimmt auch hilfreich, das anzugehen. Zu der Währungsumrechnung von Fremdwährungsabschlüssen aus Hochinflationsländern, da denke ich, braucht man jetzt an der Stelle nicht zu diskutieren. Und nicht zuletzt natürlich kommen, wenn man einen neuen Erstatter entwickelt, die Anhangangaben zur Diskussion.
Wobei, das wäre für mich schon ein zentraler Punkt, ob wir die Arbeitsgruppe auch mit dem Thema beschäftigen. Also ich wäre da dafür, aber das ist dann eben eine etwas andere Geschichte als 308 A.
Sie sind bei Hochinflation. Hochinflation, ja. Nicht bei den Angaben, wo
man schon sagt.
Also ich denke, wenn man einen Standard machen würde, dann sollte das Thema berücksichtigt sein. Ja.
Dann hätte ich an Sie noch grundsätzliche Frage, wie Sie das, also zum einen, ob Sie noch weitere Themen sehen, jetzt ad hoc, und zum anderen, wie Sie einschätzen, das waren, wie ich anfangs sagte, drei, also konzernspezifische Themen, ob 256a auch behandelt werden sollte im Standard. Da müsste dann entschieden werden.
Ich bitte bei etwaigen Überlegungen zum 256 daran zu denken, was unser Auftrag ist, wie wir immer wieder darauf zurück uns selber führen oder zurückgeführt werden. Dass es jucken mag, über den Tellerrand zu gucken, ist unbestritten. Aber wir sind uns auch darüber im Klaren, was für ein Gegenwind dadurch entsteht.
Ja, um Sie gleich zu beruhigen, Frau Knorr, ich bin ja sonst immer eher der Verfechter der etwas weiteren der Auffassung für den Arbeitsauftrag. Ich sehe hier auch so viele konzernabschlussspezifische Themen, dass man sich damit wirklich beschäftigen sollte, Standardwährungsumrechnung und Konzernabschluss. Ich kann im Moment nicht absehen, wie stark sich die Arbeitsgruppe dann auch mit grundlegenden Umrechnungsfragen beschäftigen muss, die wir vielleicht systematisch eher beim 256a verorten würden. Das müsste man dann vielleicht über den Standard lösen, so ähnlich wie wir jetzt bei der Purchase Price Allocation DRS4 auch sehr intensiv über die Abgrenzung des Vermögensgegenstandes sprechen, was nun wirklich nicht konzernabschlussspezifisch ist. Aber also von der Grundausrichtung würde ich da die Konzentration auf den Konzernabschluss sehen.
Also mein Wunsch wäre nochmal, wenn man dann irgendwann mit den Tätigkeiten beginnt, dass man für die einzelnen zumindest Konsolidierungsmaßnahmen wirklich mal versucht, Beispiele zu machen. Aber nicht Beispiele, wo man zu viel vereinfacht. Weil dann nämlich genau die Probleme, die es gibt, ausgeblendet werden. Also es wäre meines Erachtens einfach mal hilfreich, auch für das bessere Verständnis selbst. Das wäre mein Wunsch. Also so zum Beispiel über 2 Jahre oder 3 Jahre, dass man mal sieht, wie sich sowas entwickelt.
Und natürlich, Frau Bultmann, Sie haben gerade gefragt, ob wir noch weitere Anregungen haben. Ich würde sagen, mit einer Offenheit des Arbeitsauftrages auch an die AG noch weitere Detailthemen zu identifizieren. Ja. Also wenn da noch irgendwas über den Tisch fällt oder das ja hoffnungsvollerweise auch Personen sind, die sich in dem Thema eben auch sehr differenziert auskennen. Wenn da noch was kommt, jederzeit.
Dann hätten wir diesen Top auch erstmal geschafft.